BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was für eine Woche! Ein der führenden Ökonomen Deutschlands, Marcel Fratscher, erklärt, die Deindustrialisierung wird kommen. Energieintensive Industrien werden bis zum Abschluss der Energiewende verschwunden sein. Und das sei auch gut so, denn nur so können die Wirtschaft sich positiv entwickeln. Eine These, die wir genauer betrachten. Schwerpunkt der heutigen Ausgabe bildet aber erneut Argentinien. Im Februar hatten wir uns bereits ausführlich mit den Thesen von Javier Milei und seinem Reformprogramm beschäftigt. Heute wollen wir schauen, wie es denn um Argentinien steht, ob die Reformen zumindest teilweise greifen und was für die Zukunft zu erwarten ist. Ich fand das erneut in der Vorbereitung spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Hast du dich auch schon mal gefragt, was dir die Nutzung eines Virtual Private Networks, kurz VPN, bringen würde? Mit einem VPN hast du deine Privatsphäre unter Kontrolle und sicherst deine Anonymität im Internet. Du kannst auf gesperrte Inhalte zugreifen und online billiger einkaufen. Beim Datenzugriff werden deine Verbindungen priorisiert behandelt und du kannst die Drosselung der Datenrate bei Internetanbietern umgehen. Und schließlich schützt dein VPN dich bzw. deine Geräte vor Attacken aus dem Internet. Unser Sponsor CyberGhost VPN bietet dir all diese Vorteile und das mit über 15 Jahren Markterfahrung, 38 Millionen Nutzern weltweit und exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel um. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 verschiedenen Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung genießen kannst und alle benötigten Informationen sofort zur Hand hast. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ob du von zu Hause aus oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Mit einem einzigen CyberGhost VPN-Abonnement kannst du bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Wenn du all diese Vorteile nutzen willst, dann sichere dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/BTO und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/BTO. Ach ja, was auch noch wichtig ist, der CyberGhost-Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar. Mehr Informationen in den Shownotes.
Beginnen wir mit Deutschland. Ich war ziemlich verblüfft, als ich in der vergangenen Woche gelernt habe, dass wir die Deindustrialisierung als etwas Normales anerkennen müssten, dass sie sogar positiv sei. So zumindest der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Fratscher, es wäre nun mal so, dass bis zur Veränderung der Energiewende die energieintensiven Branchen aus Deutschland verschwinden würden. Das ist nicht schlimm, meinte er, sondern gut. Denn es ermöglicht den Unternehmen, ihre Innovationsfähigkeit und ihre guten Arbeitskräfte in Deutschland zu erhalten und so wettbewerbsfähig zu bleiben. Also die Logik, wir verlagern aus Deutschland und trotzdem bleibt die Innovationsfähigkeit und die gut bezahlten Arbeitskräfte hier. Das ist irgendwie nicht richtig logisch konsistent, aber nehmen wir es mal so hin. Für die Volkswirtschaft, meinte Marcel Fratscher, sei das ein notwendiger Prozess, weil es einen Aufbruch erzwinge in die Zukunft.
In einem Phoenix-Interview hatte es Marcel Fratscher ähnlich formuliert. Gesamtwirtschaftlich, sagte er, sei es notwendig, dass eben Arbeitsplätze sich dorthin verschieben, wo neue Ideen, neue wirtschaftliche Dynamik entstehen.
Und diese Veränderung müssen wir als Gesellschaft, muss auch die Politik zulassen. Sie ist notwendig. Die Frage ist doch, bleiben die guten Arbeitsplätze in Deutschland, bleiben die Unternehmen und können sie sich im globalen Wettbewerb behaupten? Wir haben die Diskussion beispielsweise um Volkswagen, dass Volkswagen nach 20, 25, sehr erfolgreichen Jahren jetzt auch mal eine Zeit der Konsolidierung hat, also temporär Beschäftigte abbauen muss, ist jetzt erstmal keine Katastrophe. Klar, müssen sie diese Veränderung machen, müssen wieder auf den grünen Zweig kommen. Aber ich würde sehr davor warnen zu glauben, wir müssten alle alten Strukturen zementieren. Transformation heißt Veränderung, das ist für viele schmerzvoll. Aber nur so kann der Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig wieder attraktiv werden.
Worin der Nutzen der Deindustrialisierung liegen soll, muss ich gestehen, erschließt sich mir nicht so ganz. Vor allem, weil Fratscher selber noch im Dezember 2022 gesagt hat, das Thema der Deindustrialisierung Deutschlands sei ein Popanz. Es sei ein Schreckgespenst, das nur aufgebaut würde von der Industrie, um, ich zitiere, der Politik Geld aus den Rippen zu leiern. So zumindest damals der Ökonom in der Augsburger Allgemeinen. Nun also ist es nicht mal Popanz, kein Schreckgespenst, sondern es ist zu begrüßen. Es ist gut zur Sicherung der Zukunft. Im ZDF sagte Fratscher Anfang August 2023 noch, die Lage der deutschen Wirtschaft sei zwar schwierig, aber es gebe keinen Grund, Panik zu schieben.
In dem Interview mit ZDF heute online sagte Fratscher dann wörtlich, wir sehen immer wieder in großen Krisen, großen Wirtschaftskorrekturen, dass die Industrie viel stärker einbricht als andere Sektoren, weil die Industrie sehr stark von den Exporten abhängig ist. Die Weltwirtschaft läuft im Augenblick nicht rund. Auch in China, den USA schwächeln die Volkswirtschaften. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, heute von einer Deindustrialisierung zu sprechen.
Tja. Ich denke durchaus, es ist Grund genug, Panik zu schieben. Und vor allem glaube ich durchaus, dass die Deindustrialisierung nicht zu begrüßen ist, sondern zu fürchten. Warum sehe ich das anders? Für mich sind zwei Kerngründe relevant. Grund 1. Die Industrien, die wir früher verloren haben, wie beispielsweise die Textilindustrie, die haben wir verloren, weil es bei uns einen wirtschaftlichen Fortschritt gab. Wir hatten bessere Industrien, wir hatten ein höheres Lohnniveau und damit war es nicht mehr möglich, wettbewerbsfähig in Deutschland Textilien zu produzieren. Also kleine Ausnahmen gibt es, aber im Kern war das das, was passiert ist. Das heißt, der Verlust der Textilindustrie war die Folge von einem allgemeinen Fortschritt und Wohlstandszuwachs im Land. Das ist Wandel, das ist Fortschritt. Heute verlieren wir hingegen Industrien, die sehr schwer zu bekommen sind. Chemie, Automobil, Maschinenbau. Und diese Industrien kann man eben nicht einfach so ersetzen. Normalerweise würden sie auch nicht weggehen. Einfach deshalb, weil sie sehr kapitalintensiv sind, also es wurde viel hier investiert, und weil sie viel kumuliertes Wissen erfordern. Das ist etwas anderes als der Strukturwandel, am Beispiel Textil, einfach deshalb, weil diese Unternehmen gehen, weil wir mutwillig deren Wettbewerbsfähigkeit ruinieren, indem wir eben Energie unglaublich teuer machen. Wie gesagt, Herr Fratscher geht davon aus, dass bis zum Abschluss der Energiewende wir die energieintensive Industrie in Deutschland komplett verloren haben und er freut sich darüber. Ich denke, das ist eben kein Fortschritt, sondern Rückschritt. Und kommen wir zu meinem zweiten Argument. Herr Fratscher tut ja so, als läge die Zukunft ausschließlich in energiearmen Industrien. Doch dem ist nicht so. Beispiel 1, Batterien. Die Herstellung von Batterien für Automobile ist ausgesprochen energieintensiv. Und da hat man in Deutschland bereits das Problem, dass aufgrund der EU-Vorgaben zur Berechnung der CO2-Lasten eine Produktion von Batterien in Deutschland gar nicht mehr wettbewerbsfähig möglich sein wird. Denn ab Februar 2025 müssen die Unternehmen gemäß der neuen EU-Regel offenlegen, wie viel Kohlendioxid bei der Produktion ihrer Batterien entsteht und dabei nicht den tatsächlich eingesetzten Strom als Berechnungsgrundlage nehmen, Stichwort, ich habe ein Windrad, was nebenher steht, sondern den nationalen Strommix. Und weil der nationale Strommix bei uns so schlecht ist, ist damit ja auch klar, dass am Standort Deutschland keine Batterien werden gefertigt werden können. Wir haben also hier den doppelten Effekt der hohen Kosten und der hohen CO2-Belastung. Aufgrund unserer, wie wir wissen, fehlgeleiteten Energiewende. Wenn man jetzt sagt, es ist doch unfair, man sollte doch wirklich nur einen echten Strom nehmen, muss ich sagen, naja, Eigentlich hat die EU-Kommission hier meiner Meinung nach wirklich mal recht. Denn würde der Strom vom Windrad nicht zur Batteriefabrik fließen, sondern ins allgemeine Netz, dann würde er quasi so das gesamte Netz entlasten. Dies zu verhindern bedeutet im Klartext, dass jeder in Deutschland immer mit dem Mix rechnen muss und nicht nur mit dem, was er gerade hat. Das gilt auch für diejenigen, die quasi ein Solardach auf dem Dach haben und sagen, ich tanke mein Auto selber oder lade mein Auto selber. Auch das stimmt natürlich so nicht, denn der Strom würde sonst ins Netz gehen und an anderer Stelle fossile Kraftstoffe ersetzen. Punkt 2, zweites Beispiel ist die künstliche Intelligenz. Das haben wir in mehreren Folgen gezeigt, zur letzten Woche. Die künstliche Intelligenz ist sehr, sehr energieintensiv. Jetzt würde ich behaupten, künstliche Intelligenz ist eine Zukunftsindustrie. Aber wenn energieintensive Industrien keine Zukunft mehr haben in Deutschland, laut Herrn Fratscher, bedeutet das auch, dass künstliche Intelligenz sich nicht in Deutschland ansiedeln wird. Ich finde, auch das ist kein Grund zur Freude. In dem Zusammenhang übrigens noch die Nachricht der Woche. Microsoft gab bekannt, einen Vertrag unterschrieben zu haben, mit dem Teile des stillgelegten Atomkraftwerkes Three Mile Island wieder in Betrieb genommen werden, damit Microsoft auf diese Art und Weise CO2-freien und günstigen Strom für seine KI-Rechenzentren bekommt.
Am 28. März 1979 ereignete sich im Atomkraftwerk Three Mile Island in der Nähe von Harrisburg in Pennsylvania ein schwerer Störfall. Durch technische Fehler und menschliches Versagen kam es zur teilweisen Kernschmelze. Radioaktive Gase wurden freigesetzt, aber die Strahlenbelastung für die Bevölkerung war gering. Dieses Kraftwerk soll modernisiert und auf den Stand der Technik gebracht werden. Microsoft hat mit dem Energieversorger Constellation Energy einen Vertrag über Stromlieferungen für die kommenden 20 Jahre geschlossen. Microsoft will so sicherstellen, dass der enorme Energiebedarf für künstliche Intelligenz zur Verfügung steht. Und Bill Gates investiert darüber hinaus in den Bau eines neuartigen Atomkraftwerkes in den USA. Das Projekt wird von seiner Firma TerraPower und dem Energieunternehmen Pacific Corp unterstützt. Es handelt sich um einen Natriumreaktor, der sicherer und effizienter als herkömmliche Reaktoren sein soll. Denn anders als in bisherigen Reaktoren wird dieser Reaktor nicht mit Wasser gekühlt, sodass selbst wenn es ein Problem gäbe, sich kein Druck durch Wasserdampf aufbaut und möglicherweise den ganzen Reaktor schädigt. Der neue Reaktor entsteht in Wyoming, wo das Kraftwerk ein stillgelegtes Kohlekraftwerk ersetzen wird. Das Projekt ist Teil von Gates Bemühungen, innovative Lösungen für den Klimawandel zu fördern.
Tja, welche Strategie wird wohl Erfolg haben? Die Strategie Deutschlands auf Empfehlung von Marcel Fratscher oder die Strategie der USA? Doch nicht nur die Deindustrialisierung findet Marcel Fratscher nun, wo er sie nicht mehr leugnen kann, besonders gut. Nein, er warnt auch vor einem Kanzler Friedrich Merz, der, Zitat, sehr schlecht für die Wirtschaft sei. Im bereits zitierten Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er nämlich, wenn Friedrich Merz schon Kanzler wäre, würde es der deutschen Wirtschaft vermutlich schlechter gehen. Das ist ein ziemlich starker Tobak. Und er hält auch die Vorwürfe von Merz, wonach Kanzler Olaf Scholz und die Ampelregierung schuld seien an der schwachen Konjunktur, für unglaubwürdig. Konkret sagte er, würde das Tempo aus der Transformation genommen, wie Merz es verspricht, dann würde das die Deindustrialisierungsgefahr noch steigern und massiven und nicht wieder zu behebenden Schaden anrichten. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive würden deshalb die Position von Friedrich Merz, Marcel Fratscher, sehr besorgt machen. Tja, ich kann mir schwer vorstellen, wie günstigere Energiekosten schlecht wären und die Deindustrialisierungsgefahr erhöhen würden. Damit nicht genug. Fratscher macht Merz auch noch verantwortlich für die aktuelle Krise, weil er die Stimmung trüben würde, das in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt.
Wirtschaft ist zu einem großen Teil Psychologie und erfolgreiche Wirtschaftspolitik hängt auch vom Vertrauen von Unternehmen und Bürgern ab. Mit seiner stetigen Fundamentalkritik und den Superlativen über die vermeintliche Idiotie der Bundesregierung leistet er einen Beitrag zur mentalen Depression und zur schlechten wirtschaftlichen Lage in Deutschland.
Ich finde das für einen Wirtschaftswissenschaftler schon ziemlich starken Tobak. Ich finde es übrigens interessant, wann immer Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft irgendwo interviewt wird, dann sagt man immer dazu vom arbeitgebernahen Institut. Wenn der Fratscher interviewt wird, dann heißt es immer nur Präsident des DEW. Dabei sind Zweifel durchaus erlaubt an der Vermutung, dass Fratscher wirklich ein neutraler Experte ist. Der US-Präsident Harry Truman hatte mal einen Wunsch. Give me a one-armed economist. Warum meinte er einen einhändigen Ökonomen? Nun, weil Ökonomen oftmals sagen, einerseits und dann aber andererseits. Und warum machen Ökonomen das? Einfach deshalb, weil Wirtschaftswissenschaften keine eindeutige Wissenschaft ist. Das ist keine Physik oder ähnliches, sondern man braucht differenzierte Aussagen. Und natürlich mögen Politiker keine differenzierten Aussagen, denn das macht es ihnen schwer, Entscheidungen zu treffen und zu begründen. Vor allem könnte man ihnen hinterher, wenn es schiefgelaufen ist, vorhalten, nicht auf den richtigen Rat gehört zu haben. Deshalb ist es aus Sicht der Politik natürlich viel besser, einen einhändigen Ökonomen zu haben. Und noch besser ist einer, der verlässlich die eigene politische Position unterstützt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien, und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Zur Freude von SPD, Grünen und vielen Medien in Deutschland gibt es genau einen solchen Ökonomen. Und er scheut auch nie die Bühne. Eben Marcel Fratscher. Die FAZ hat ihn in einem Artikel sogar als Klakör der SPD bezeichnet. Und wir wissen es, es gibt keine Talkshow ohne ihn, kein Thema, zu dem er nicht etwas sagen wollte. Ob er wirklich könnte, kann man bestreiten, aber er sagt es auf jeden Fall. Wir erinnern uns. Es kommen zu viele Flüchtlinge, für Marcel Fratscher kein Problem, denn diese würden rasch einen Beitrag zum Wohlstand im Land leisten und die Renten der alternden Bevölkerung bezahlen. Mittlerweile dürfte klar sein, dass das eine unrealistische Behauptung war. Als die Geldpolitik der EZB kritisiert wurde, dass diese den Geldwert gefährdet und Immobilienblasen aufpumpt, da hat er gesagt, diese Kritik sei infam. Er schrieb einen großen Artikel über die Mythen, an denen nichts dran sei. Nun, heute ein Inflationsschub weiter und nach dem Einbruch am Immobilienmarkt wissen wir es besser. Stichwort Inflation. Zunächst meinte Marcel Fratscher, die Angst vor Inflation wäre völlig unbegründet. Wir sollten uns eher Sorgen machen vor einer Deflation. Als die Inflation dann losging im Oktober 2021, freute er sich in einem Beitrag fürs Handelsblatt über die grüne Inflation, denn diese sei richtig und notwendig. Wenig später dann sagte er, die Inflation ist viel zu hoch, wir müssen dringend den Mindestlohn anheben. Das übrigens ist sein Markenkern. Völlig unabhängig vom Problem fordert er immer mehr Sozialtransfers und höhere Steuern für Reiche. Am besten auch noch mehr Schulden. Getragen ist das Ganze bei Marcel Fratscher von der Überzeugung, dass es in Deutschland besonders ungerecht zuginge und die Ungleichheit immer mehr zunehme. So behauptet er, wir hätten immer mehr Menschen im Niedriglohnsegment, wir hätten eine schrumpfende Mittelschicht und immer mehr Reiche. Da spielt es keine Rolle, dass dieses Bild sich mit den Fakten nicht deckt. Und witzigerweise mit den Fakten, die sein eigenes Institut, das DEW, anders darstellt. Seine Kollegen haben nämlich vorgerechnet, dass der Niedriglohnsektor seit 2017 schrumpft und nicht wächst, wie Fratschers behauptet, dass die Mittelschicht erstaunlich stabil ist und nicht schrumpft, wie Fratschers behauptet, und das fand ich besonders erstaunlich, dass das Problem in Deutschland nicht so viele Reiche sind, sondern das fehlende Vermögen der breiten Masse der Bevölkerung. Etwas, was auch die Kollegen vom DEW sagen, man nicht durch Umverteilung, sondern durch mehr Vermögensbildung ändern müsse. Egal, Marcel Fratscher liefert verlässlich, was Grüne, SPD und die Medien erwarten. Damit trägt er aber auch dazu bei, dass sich Deutschland nicht positiv entwickelt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, er trägt damit auch dazu bei, dass es zu einer weiteren Polarisierung der öffentlichen Diskussion kommt. Und deshalb darf es nicht verwundern, dass die Zukunftsaussichten Deutschlands zunehmend schlecht beurteilt werden. Ja, wir hatten diese Woche bereits schlechte Nachrichten zum Export und zum Geschäftsklima. Aber wenn wir mittelfristig blicken, sind die Aussichten für Deutschland ebenfalls nicht gut. Beispielsweise schauen wir mal auf eine Studie, die Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater, in diesen Tagen vorgelegt hat. Er hat eine Studie erstellt, wo eine Art Zukunftsindex für wichtige Volkswirtschaften berechnet wird. Darin werden eine Fülle an Indikatoren betrachtet. Das Bildungssystem, die Innovationskraft, die Produktivitätsentwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit, der Fleiß bzw. der Arbeitseinsatz und auch die Autonomie vom Ausland. Das sind nur einige von vielen Faktoren. Und er kommt hier zu einem ausgesprochen ernüchternden Ergebnis. Die Wachstumserwartungen für Deutschland für die kommenden Jahre sind demnach sehr schlecht. Gemeinsam mit Italien wird hier prognostiziert ein reales Negativwachstum von 0,5% pro Jahr. Dahinter steht vor allem der Rückgang der Erwerbsbevölkerung, wir kennen das, und eben völlig unzureichende Produktivitätsfortschritte. An der Spitze mit dem künftigen Wachstum liegen nach dieser Analyse Indien, Indonesien, China und die Türkei. Die USA erreichen gemäß diesen Überlegungen noch ein reales Wachstum von 1,4%, Großbritannien von 1,3% und über Frankreich noch 0,9%. All dies vor allem wegen der besseren demografischen Entwicklung. Solche Prognosen müssten ein Weckruf sein, um dringend in Deutschland gegenzusteuern. Doch das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was Herr Fratscher empfiehlt. Wir müssten uns eben nicht über die Deindustrialisierung freuen, sondern diese dringend verhindern. Ein Land, für das sich Bridgewater auch optimistisch zeigt, ist übrigens Argentinien. Hier wird ein reales Wachstum von 2% pro Jahr erwartet.
El tema es que el único que puede generar riqueza en este país y en el mundo entero es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo. Y cuando lo quiere hacer, lo único que genera es corrupción.
Aprobada en el Senado la ley de bases
laboral, de lo que se pudo cambiar.
Claro, esto venía en la ley bases. Ya tiene
nada de sin absoluto la del día de ayer. Aprobaron la ley bases
de la preocupación por el desempleo, hubo un cambio allí de tendencia en las preocupaciones ciudadanas.
Actualizamos de la ley bases de la reforma laboral de la Argentina 2024.
Die optimistische Einschätzung zu Argentinien mag angesichts des Zustandes, in dem das Land sich befindet, überraschen. Wir haben uns ja bereits im Februar mit Argentinien und dem neuen Präsidenten Milei beschäftigt. Das war die Folge 230, Argentinien, Warnung für den Westen. Darin haben wir uns ausführlich mit den politischen Vorstellungen Milleis beschäftigt und seine vielbeachtete Rede aus Davos behandelt. Hören wir noch mal kurz in die Folge von damals hinein.
Que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo.
Die traditionelle Definition des Sozialismus besagt, dass es sich um ein Wirtschaftssystem handelt, in dem der Staat die Produktionsmittel besitzt. Diese Definition sollte meiner Meinung nach aktualisiert werden. Heutzutage müssen Staaten die Produktionsmittel nicht mehr besitzen, um jeden Aspekt des Lebens des Einzelnen mit Instrumenten wie dem Drucken von Geld, Subventionen und Transfers, der Kontrolle des Zinssatzes, Preiskontrollen und Regulierungen zur Korrektur des sogenannten Marktversagens zu kontrollieren. Ein großer Teil der allgemein akzeptierten politischen Angebote in den meisten westlichen Ländern sind kollektivistische Varianten. Ganz egal, ob sie sich als Sozialdemokraten bezeichnen, als Sozialisten, als Neonazis, als Rechtsradikale, als fortschrittliche Globalisten. Ganz egal, wie sie sich nennen.
Kommunisten, Faschisten, Nazis, Sozialisten, Sozialdemokraten, Nationalsozialisten.
Unter dem Strich sind all diese Tendenzen gleich. Sie alle sagen, dass der Staat alle Aspekte des Lebens des Einzelnen steuern sollte. Sie alle verteidigen ein Modell, das im Widerspruch zu dem steht, was die Menschheit zu den spektakulärsten Fortschritten ihrer Geschichte geführt hat.
Todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia.
Weshalb Milei, wenig verwunderlich, dazu aufruft, wieder mehr auf die Freiheit zu setzen.
Abschließend möchte ich Ihnen eine Botschaft senden, den Geschäftsleuten hier und all denjenigen, die nicht persönlich hier sein können, sondern aus der ganzen Welt zuschauen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Einschüchtern von der politischen Kaste oder von Parasiten, die vom Staat leben. Ergeben Sie sich nicht vor einer politischen Klasse, die nur an der Macht bleiben und ihre Privilegien behalten will. Sie sind soziale Wohltäter. Ihr seid Helden. Sie sind die Schöpfer der außergewöhnlichsten Wohlstandsperiode, die wir je gesehen haben. Lassen Sie sich von niemandem sagen, dass Ihr Ehrgeiz unmoralisch ist. Wenn Sie Geld verdienen, dann deshalb, weil Sie ein besseres Produkt zu einem besseren Preis anbieten und so zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Finden Sie sich nicht mit dem Vormarsch des Staates ab. Der Staat ist nicht die Lösung. Der Staat ist das Problem selbst.
El Estado es el problema mismo. Muchísimas gracias y viva la libertad, carajo.
Der Staat ist nicht die Lösung. Der Staat ist das Problem selbst. Das ist, wie ich finde, eine sehr wichtige Aussage. Und an dieser Aussage ist doch sehr viel dran. Es stellt sich die Frage, wie Argentinien heute dasteht, nachdem Milei ja nun schon einige Monate im Amt ist. Schauen wir uns das mal genauer an. Beginnen wir mit der Presse in Deutschland. Hier hat Javier Milei sicherlich keine gute Presse. Nehmen wir als Beispiel einen Beitrag aus dem Magazin Freitag aus der vorletzten Woche.
Präsident Javier Milei, der sich selbst als Anarchokapitalisten bezeichnet, regiert Argentinien seit dem 10. Dezember 2023. Gemäß seinem Vorsatz, das Land gesund zu sparen, setzt er auf rigorose Kürzungen von Sozialleistungen, hat die Landeswährung Peso massiv abgewertet und schrumpft den Staatsapparat. Milei hält sich zugute, die zuvor extrem hohe Inflationsrate heruntergefahren zu haben. Doch geschah dies um den Preis einer tiefen Rezession. Leidtragende der Schocktherapie sind sowohl jene, denen es ohnehin dreckig geht, als auch die Reste der einstigen Mittelschicht. Das Ergebnis ist eine exemplarische Armutskrise, wie es in argentinischen Medien heißt. Laut einer Studie der Katholischen Universität Argentiniens leben fast 55% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Als bedürftig, das heißt nicht in der Lage, die grundlegendsten Bedürfnisse zu befriedigen, gelten mehr als 20% der 46 Millionen Argentinier. Beim Amtsantritt von Milei lag die Armutsrate bei rund 45, die der elementaren Bedürftigkeit bei 14,6%.
Das ist alles natürlich nicht erfreulich. Die Einschätzung des Freitag ist aber auch nicht wirklich überraschend. Oder doch? Auch der Freitag kommt nämlich nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass Argentinien schon viel länger in der Krise steckt und entsprechend viele Menschen auch auf Armenküchen angewiesen sind. Nicht erst jetzt, sondern eben schon seit 20 Jahren.
Mit der permanenten Wirtschaftskrise, die das Land seit mehr als 2 Jahrzehnten in Schach hält, begann für Sergio der Betrieb einer Solidarküche. Damals wurde hier für einige 100 Bedürftige gekocht. Das änderte sich mit Corona, als Armut in Argentinien zur Massenerscheinung wurde. Der Speiseraum, der früher genutzt wurde, ist längst zu klein für all jene, die mittlerweile hierher kommen, um zumindest einmal am Tag eine Mahlzeit zu haben, die auf der Straße vor dem Lokal ausgegeben wird. Heute ist das hier die größte Solidarküche der Stadt, sagt Sergio. Sie dürfte es bis auf Weiteres bleiben.
Es ist also ein länger bestehendes Problem, was man nicht Milei anlasten sollte. Und die Kürzungen, also seine Maßnahmen, hatte er auch im Wahlkampf bereits angekündigt. Das heißt, die Bürger haben dieses Programm gewählt und sie stehen auch heute noch nach Umfragen mehrheitlich hinter Milei. Dass es zu Protesten der Betroffenen kommt, kann man wirklich nicht verwundern. Der Wahlkampf Milei mit seinem Reformprogramm durchaus voran. Die Deregulierung des Wohnungsmarkts in Argentinien hat das Angebot an Wohnungen deutlich erhöht. Die Mieten sanken. Hier ein Bericht aus Newsweek.
Milei hob das Mietgesetz von 2020 auf, welches Vermietern Beschränkungen auferlegt und zu einem deutlichen Rückgang des Mietangebots geführt hat. Während die Inflation in Argentinien 211,4% erreichte, den höchsten Stand seit 32 Jahren, wurden die Mietpreise alle 12 Monate angepasst und die Mietverträge mussten mindestens 3 Jahre laufen. Die Kautionen waren gedeckelt und es war fast unmöglich, Mietverträge vorzeitig zu beenden. Für viele Einheimische war die Suche nach einer neuen Wohnung zu einer Mission Impossible geworden. Nach der Aufhebung des Gesetzes verdoppelte sich die Zahl der verfügbaren Mieteinheiten in Buenos Aires und die Mietpreise haben sich stabilisiert. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Mietwohnungen festgestellt und in einigen Fällen mussten wir die Preise in Pesos senken, weil es weniger Besichtigungen gab, sagt Soledad Balayan, Leiterin der Immobilienagentur Mauro Immobiliaria der argentinischen Zeitung La Nación. Seit Mileis Aufhebung der Mietpreiskontrollgesetze am 29. Dezember in Kraft trat, ist das Angebot der Mietwohnungen in Buenos Aires laut dem Statistischen Observatorium des Immobilienmarktes um 195,23% gestiegen.
Ich denke, aus dieser Erfahrung sollten auch unsere Wohnungspolitiker einige Schlüsse ziehen. Bei uns ist es noch nicht so schlimm in Argentinien, aber im Kern sind die Probleme ähnlich gelagert. Ich erinnere an Podcast 187, Wohnungsmarkt statt Wohnungsnot, wo wir die Wirkung einer potenziellen Deregulierung des Wohnungsmarktes in Deutschland diskutieren. Doch kommen wir zurück nach Argentinien. Die Buenos Aires Times berichtete, dass das Reformprogramm von Milei weitaus umfassender ist.
Präsident Mileis wichtigste Wirtschaftsreformen traten am Montag in Kraft, als seine Regierung das Gesetz Ley Bases offiziell verkündete. Der umfassende Reformschub wird unter anderem die Privatisierung einiger Staatsunternehmen, die Lockerung des Arbeitsrechts und ein neues Anreizsystem für ausländische Investitionen einleiten. Das Reformpaket, das mehr als 200 Artikel umfasst und von einem Finanzpaket begleitet wird, wurde nach monatelangen Debatten und gewaltsamen Protesten gegen das Gesetz verabschiedet, inmitten einer schweren Rezession und harter Sparmaßnahmen, die die Argentinier hart getroffen haben. Milei hat nun grünes Licht, einen einjährigen wirtschaftlichen Ausnahmezustand auszurufen, Sondervollmachten zu übernehmen, Bundesbehörden aufzulösen und mit dem Ausverkauf von etwa 12 öffentlicher Unternehmen zu beginnen. Andere Maßnahmen befassen sich mit der Schwächung des Arbeitsschutzes, was von linken Gegnern als Freibrief für Entlastungen kritisiert wird. Die Bestimmungen sehen auch Steuer-, Zoll- und Devisenanreize vor, um Investitionen in Argentinien zu fördern, das von einer Wirtschaftskrise und einer jährlichen Inflationsrate von 270% geplagt ist.
Das klingt wirklich nach einer wahren Rosskur. International wird das aber als ein großer Fortschritt gesehen. So schrieb die internationale Anwaltskanzlei Meyer Brown folgendes.
Am 27. Juni 2024 verabschiedete der argentinische Kongress das argentinische Gesetz Nummer 27.742, das auf Deutsch als Grundlagen und Ausgangspunkte für die Freiheit des argentinischen Volkes übersetzt wird und auf Spanisch allgemein als Ley Bases bezeichnet wird. Das Ley Bases enthält eine Reihe umfassender Reformen zur Deregulierung und Kürzung der Ausgaben der Bundesregierung und steht für die libertäre Agenda von Milei. Das Lay-Basis, das in Verbindung mit einem separaten Gesetz verabschiedet wurde, das Steuerreformen mit demselben Ziel einführt, genehmigt die Privatisierung mehrerer staatlicher Unternehmen und fördert die Entwicklung großer Projekte, indem es Investoren vor bestimmten Risiken in Zusammenhang mit der argentinischen Wirtschaft schützt und Steuer-, Devisen- und Regulierungsanreize bietet, darunter auch eine 30-jährige Stabilitätsgarantie. Es verabschiedet auch Maßnahmen, die den Arbeitsmarkt flexibler machen und die registrierte Beschäftigung fördern, die Neuverhandlung einiger öffentlicher Infrastrukturverträge genehmigen und die Regulierungslandschaft für Energie sowie Öl und Gas modernisieren sollen.
Gerade Letzteres ist besonders interessant. Konkret bedeutet es, dass Argentinien zum Energieexporteur wird.
Unter anderem ist in den Lay-Basis ausdrücklich Folgendes festgelegt. Erstens, Genehmigungsinhaber und Konzessionäre können die von ihnen geförderten Kohlenwasserstoffe frei transportieren, vermarkten, industriell verarbeiten und deren Derivate verkaufen, vorbehaltlich der von der Exekutive zu erlassenen Bestimmungen. Zwei, Genehmigungsinhaber, Konzessionäre, Raffinerien und oder Händler können Kohlenwasserstoffe und oder deren Derivate frei exportieren, sofern sie keine Einwände vom Energieminister haben. Drei, der internationale Handel mit Kohlenwasserstoffen ist vorbehaltlich der von der Exekutive festgelegten Import- und Exportregelungen frei. 4. Erdgasimporte sind ohne vorherige Genehmigung zulässig. 5. Genehmigungen für den LNG-Export sind für die genehmigten LNG-Mengen für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren fest und bindend. Und 6. Die Erteilung einer festen und verbindlichen LNG-Ausfuhrgenehmigung impliziert für deren Inhaber das Recht, alle in dieser Kapazität genehmigten Mengen kontinuierlich und ohne Unterbrechungen oder Einschränkungen, Kürzungen oder Umleitungen aus irgendeinem Grund während jedes Tages der Laufzeit der jeweiligen Ausfuhrgenehmigung zu exportieren, sowie das Recht auf Zugang ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen jeglicher Art zur Erdgasversorgung oder zu den Transportverarbeitungs- und Speicherkapazitäten, deren Inhaber sie sind oder die sie mit Dritten vertraglich vereinbart haben.
Wir sehen also, Milei versucht, den Investoren Planungssicherheit zu geben. Er setzt offensichtlich darauf, in den kommenden Jahren erhebliche Mengen an Energie zu exportieren. Und zwar wirklich große Mengen, die die ganze Wirtschaft des Landes umkrempeln dürften. So berichtete der englische Telegraph bereits vor einigen Monaten.
Präsident Javier Milei hat ein perfektes Timing. Das leidgeprüfte Land wechselt sehr schnell von einer kostspieligen Abhängigkeit von Energieimporten und einem chronischen Abfluss harter Währung zum glücklicheren Zustand als Netto-Kohlenwasserstoffexporteur. Das ertragreiche Schieferbecken von Vaca Muerta liefert endlich. Der US Geological Survey schätzt, dass die Region die zweitgrößten Schiefergasreserven der Welt und die viertgrößten Schieferölreserven besitzt. In einem weiteren Schieferbecken in Palermo Aike im tiefen Süden Argentiniens haben die Bohrungen begonnen. Das Potenzial könnte also noch deutlich größer sein. Öl wird Argentinien wieder auf die Beine bringen, denn es wird eine sehr große Devisenquelle sein. Wir müssen anfangen, wie ein Petrostaat zu denken, denn wir sind ein aufstrebender Weltakteur, sagt Horacio Turri von Pampa Energy.
Und das Potenzial ist wirklich beeindruckend.
McKinsey schätzt, dass neue Fracking-Technologien, intelligente Bohrer, Geonavigation, Mehrfachbohrungen von derselben Plattform aus die Produktionskosten auf 36 US-Dollar pro Barrel gesenkt haben, ein hochprofitables Geschäft bei einem strukturellen Weltmarktpreis von 80 bis 90 US-Dollar. Auch Gas ist billig genug, um verflüssigtes Erdgas, LNG, für den Export nach Europa zu wettbewerbsfähigen Kosten zu produzieren. Die Schieferölproduktion hat sich in den letzten 3 Jahren auf 380.000 Barrel pro Tag vervierfacht. Das Regierungsziel von 1 Million Barrel pro Tag erscheint bereits zu bescheiden.
Natürlich werden jetzt die Klimaschützer in aller Welt jammern und klagen. Aber lasst uns nüchtern darauf blicken. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Öl- und Gasvorräte gefördert und verbraucht werden. Nicht unbedingt bei uns. Wobei ich auch das nicht ausschließen würde, aber im Rest der Welt. Und die Welt freut sich über jeden, der freiwillig darauf verzichtet, mit der eigenen Nachfrage den Preis zu treiben. Aber Argentinien wird nicht nur Öl und Gas exportieren, sondern auch Lithium. Wiederum der Telegraph.
In den Grenzregionen des Lithium-Dreiecks der Hochanden lagern über 60% der weltweiten Lithiumreserven, das entscheidende Mineral für Elektrofahrzeuge und die Post-Carbon-Wirtschaft. Argentiniens erste Tonne kommerzielles Lithium wird Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen und das jährliche Ziel wird schließlich auf 60.000 Tonnen gesteigert. Die Salzlake ist ein Geschenk des Himmels für Argentinien, das in den Fängen der Wirtschaftskrise steckt und fast vollständig von externer Finanzierung abgeschnitten ist. Das Land verfügt über ein Fünftel der weltweiten Reserven. Chile war immer ganz weit vorn, aber Argentinien wird in den nächsten 5 Jahren überholen und weit davonziehen.
Auch das wäre natürlich ebenfalls eine sehr gute Nachricht für Argentinien. Fazit: Argentinien gehörte bekanntlich vor über 100 Jahren zu den reichsten Ländern der Welt, vor allem getragen von sehr hohen Exporten. Nun scheint es Milei zu gelingen, diese Exportwirtschaft wieder anzukurbeln. Er hat da auch etwas Glück mit dem Timing, kann man ganz klar sagen. Und zum anderen dürfen seine Reformen Argentinien wirtschaftlich so liberalisieren und voranbringen, dass wahrhaft ein Boom entstehen könnte. Das heißt, es gibt keinen Grund, warum es nicht gelingen sollte, Argentinien wieder zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt zu machen. Ich finde, es lohnt nochmal genauer auf die Politik Milleis zu gucken, vor allem auf den Stand der Reformen. Wir hatten im Februar mit Professor Philipp Bargus über Argentinien und über Milei gesprochen. Nun hat Philipp Bargus ein Buch über die Politik Milleis verfasst, welches in diesen Tagen erschienen ist. Ich fand, das ist Grund genug für ein Update und habe ihn erneut in meinen Podcast eingeladen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Philipp Bargus komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Philipp Bargus.
Professor Philipp Bargus lehrt Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid. Er forscht und publiziert insbesondere über Geldpolitik und Konjunkturtheorie. Bargus ist Fellow des Ludwig von Mises Institut, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Ludwig von Mises Instituts Deutschland, Mitglied der Friedrich August von Hayek Gesellschaft und der Mont Pelerin Society. Bargus veröffentlicht Beiträge in deutschsprachigen und internationalen Fachzeitschriften. Sein 2010 veröffentlichtes Buch The Tragedy of the Euro wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. In diesen Tagen erscheint sein neues Buch Die Ära Milei, Argentiniens neuer Weg.
Sehr geehrter Herr Professor Bargus, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Herr Stelter, für die Einladung. Gerne.
Ja, wir haben im Februar gesprochen, da war Milei ganz frisch im Amt. Die Demonstrationen hielten an. Man hörte überall quasi Argentinien demonstriert gegen den Präsidenten. Jetzt sind über 7 Monate vergangen. Wir hatten zwischendurch auch die Verleihung der Hayek-Medaille an Milei. Wir haben also vieles zwischenzeitlich erlebt. Er bleibt weiterhin umstritten. Auf der anderen Seite, glaube ich, können wir jetzt, heute, besser als im Februar schon mal beurteilen, was er wirklich umsetzt und wie das funktioniert. Ich meine, Sie haben sogar ein Buch dazu geschrieben, was ich auch ganz beeindruckend finde. Aber ich mache mal ganz kurz, was hat er denn seit Februar gemacht und wie würden Sie seinen Fortschritt beurteilen?
Ja, zunächst muss man erstmal darauf eingehen, was er eigentlich vorgefunden hat im Dezember, als er gekommen ist. Ja, die Staatsverschuldung lag bei 88%, das Staatsdefizit lag bei 15%, 5% im Haushalt und 10% in der Zentralbank, weil die Zentralbank eben Schulden, kurzfristige Schulden ausgegeben hat, um Teil der von ihr geschaffenen Pesomenge zu sterilisieren. Ja, das Problem ist natürlich, wenn man dann die Schulden ausgibt und die Pesos wieder aufsaugt sozusagen, muss man dafür auch Zinsen geben. Und da die Inflation sehr hoch lief, ja, im Dezember war sie bei 50% bei den Produzentenpreisen, ja, monatlich, also die monatliche Inflationsrate. Ja, das heißt, wir waren da kurz vor einer Hyperinflation. Die Inflation hat sich im Laufe des vergangenen Jahres immer weiter gesteigert, von 8% auf 12% monatlich, ja, auf 50% monatlich. Dann ist das natürlich kurz vor einer Hyperinflation. wenn man dann nochmal dieses Defizit hat und die Zentralbank dieses Defizit finanzieren muss, indem neue Pesos hergestellt werden, nicht nur um den Haushalt zu finanzieren, sondern auch um ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten, die sie ausgegeben hat, zu finanzieren, mit einem Zinssatz von 135%, ja, dann sieht man, dass es ein sich selbst beschleunigender Prozess ist, der ganz schnell auf eine Hyperinflation zulief. Und wie hat er es dann geschafft, dass es nicht dazu kam? Und das ist eben, was er nennt, der monetäre Anker oder der ausgeglichene Haushalt, ja, der nicht verhandelbar ist. Ja, betont er immer wieder, der ausgeglichene Haushalt ist nicht verhandelbar, weil das eben auch die Inflationserwartungen beeinflusst, das, weil da ein Defizit ist, das wird dann natürlich monetisiert. Und da hat er schon im Januar geschafft, dass es einen Überschuss gab. Ja, Primär- und Sekundärhaushalt, also auch nach Zinsen, gab es einen Überschuss. Und der ist in allen Monaten, hat er Bestand gehalten. So, das Defizit in der Zentralbank, das ging nicht so schnell zu beseitigen. Das wurde erst Ende Juli beseitigt, indem nämlich die Schulden von der Zentralbank umgeschuldet wurden. Die sind jetzt nicht mehr auf der Zentralbankbilanz, sondern sind jetzt im Haushalt, aber längerfristig und eben zu viel niedrigeren Zinsen, wegen eben Milleys Bestehen auf dem ausgeglichenen Haushalt. Ja, und wie hat er das geschafft? Indem er Staatsausgaben gekürzt hat. Also er hat nicht Steuern erhöht. Ja, ein wenig, ja. Aber hauptsächlich hat er die Staatsausgaben gekürzt. Er hat die Subventionen an die Medien gestrichen. Er hat die diskretionären Ausgaben an die Provinzen gestrichen. Er hat die Ministerien zusammengestrichen. Er hat Staatsbedienstete entlassen. Ja. Und er hat alle Bauprojekte, öffentlichen Bauprojekte gestoppt. Ja, alle gestoppt. Das waren eigentlich Selbstbedienungsläden für Unternehmer, die dann zu überhöhten Preisen da irgendwelche Infrastruktur gebaut haben. Das hat er alles auf Eis gelegt. Und er hat, was muss man auch noch sagen, er hat die Gehälter der Staatsbediensteten und die Renten nicht im gleichen Ausmaß erhöht wie die Inflation. Das heißt, real sind die zurückgegangen. Insgesamt ein Rückgang der realen Staatsausgaben von 35%.
Also das war der soziale Kahlschlag, von dem hier die Rede war, logischerweise, weil, ich meine ganz ehrlich, das ist ja, wenn die Gehälter nicht steigen mit Inflation, führt es zu relativer Armut. Wenn sie alle Leute entlassen, schlecht. Und darüber hinaus investieren sie nicht mehr in Infrastruktur, ist ja auch schlecht. Ich meine, also ich würde jetzt als ordentlicher Ampelpolitiker, würde ich Ihnen sagen, genauso macht man das nicht. Es ist viel schwieriger bei uns, eine Milliarde zu finden, weil wir eben nicht sowas machen wie der Millet, was eigentlich nicht nachhaltig ist.
Ja, wie gesagt, die Alternative wäre gewesen Hyperinflation, Armutsquote auf 90%. Das wäre eben so passiert. Jetzt ist die Inflationsrate auf 4% monatlich heruntergesunken. Ja, zu der sozialen Verträglichkeit braucht man sich eigentlich auch nur die Beliebtheitswerte von Milley anzugucken. Ja, also die Zustimmungswerte sind über 50% bei ihm. Genauso hoch wie beim Amtsantritt. Und da muss man sich fragen, wie das möglich ist, weil wenn es hier die Ampel, ja, wenn es hier passieren würde, dass die Ampel 35% der Staatsausgaben real kürzt, die Regierung, die würde fallen, ja, die würde gestürzt werden. Das war nur möglich, weil eben Milley jahrelang das eigentlich erklärt hat, wo die Inflation herkommt, eben durch die Staatsausgaben, durch das Staatsdefizit, durch die Monetisierung dieses Staatsdefizits und dass es eine Inflationssteuer ist, die vor allen Dingen die Armen besonders trifft, ja, die Rentner auch. Und er hat das gesagt, diese Inflationssteuer, die schaffen wir ab und das wird eine harte Zeit werden. Aber diesmal wird sich das lohnen, ja, nicht wie die anderen Male, wo es Krisen gab. Diesmal wird es ein Licht am Ende des Tunnels geben. Ja. Habt Geduld und dann wird Argentinien wieder zu einer Weltmacht werden, wie es vor 100 Jahren oder vor 130 Jahren der Fall war. Und das haben die Leute geglaubt. Und deswegen hat er auch immer noch diese Unterstützung. Und bei den Subventionen für die Armen, da hat er auch nicht gekürzt. Die sind real gestiegen. Ja, und mittlerweile
also bei den Sozialtransfers.
Klar, weil er die mitnehmen muss, weil wenn er die kürzen würde, dann würden die auch verhungern, buchstäblich. Die Untersten, die darauf angewiesen sind, die muss er mitnehmen. Er hat auch Bildungssubventionen erhöht, damit die Leute ihre Schule nicht wechseln müssen, weil er gleichzeitig die Transportsubventionen für den Nahverkehr gekürzt hat, damit dann die Schüler nicht die Schule wechseln müssen, wenn sie weiter weg sind, hat er dann die Schulsubventionen erhöht. Ja, also er hat das versucht, so sozialverträglich die Staatsausgaben zu kürzen, dass es hauptsächlich eben, was er nennt, die politische Kaste trifft. Ja, und bei den Infrastruktur, ja, wie gesagt, das sind eben wirklich Projekte gewesen. In Argentinien müssen Sie sich das so vorstellen, dass dann derjenige mit den besten Kontakten zur Regierung, der bekommt dann den Zuschlag für diese Infrastruktur. Ja, ob die notwendig ist, ist sei mal hingestellt. Aber der Preis, zu dem der Zuschlag bekommt, der ist dann so gut, dass es diesem Unternehmer erstmal für einige Zeit ganz gut geht. Und deswegen, weil diese Infrastrukturprojekte eigentlich Selbstbedienungsladen waren, hat er die eingestellt und gesagt, ja, wenn das rentabel ist, privat, dann wird es eben weitergemacht. Ja, mittlerweile, das Tief war so etwa April, Mai. Es sieht alles danach aus, weil ab da geht auch die Nachfrage zum Beispiel nach Zement, in der Bauindustrie, nach Autos, geht langsam wieder hoch. Am Arbeitsmarkt ist es noch nicht angekommen, aber das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, also da schauen wir mal.
Jetzt haben wir natürlich was geschildert, was so ein bisschen, würde man sofort sagen, nach dem Motto, naja gut, in Argentinien herrscht halt Korruption, in Argentinien herrscht halt massive Selbstbedienung der Politiker beim Staat. Das haben wir ja nun alles nicht hierzulande. Hat dann auch Dinge gemacht, wo man sagt, okay, daraus kann man fast wie hierzulande lernen. Also hier mal ein Beispiel, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Mieten stark gesunken seien, was ja eigentlich erstaunlich ist, aufgrund der Liberalisierung des Wohnungsmarktes.
Ja, das ist natürlich das kleine Einmaleins der Volkswirtschaftslehre. Es gab eine Mietpreisbremse und im Dezember hat er eben dieses Deregulierungspaket auf den Weg gebracht mit Dekreten, ja, el Decreto de la Necesidad y Urgencia, das er als Präsident Argentiniens machen kann. Da hat er eben auch diese Mietpreisbindung aufgehoben. Das Resultat war natürlich, dass dann viel mehr Apartments und Wohnungen auf den Markt gekommen sind. Und durch dieses höhere Angebot sind die Mieten real gesunken. Ist ja klar, höheres Angebot sinkt die Mieten. Warum wurden vorher Mieten zurückgehalten? Eben wegen des Mietpreisstopps, weil es sich dann nicht lohnte mehr, die zu vermieten. So, ein höheres Angebot, niedriger Preis, ja. Ist in dieser Hinsicht nicht erstaunlich, aber er hat sehr, sehr viele von diesen Deregulierungsmaßnahmen gemacht. Er hat jetzt sein eigenes Deregulierungsministerium im August gegründet. Wobei Trump jetzt das auch kopieren möchte. Der Trump möchte auch ein Deregulierungsministerium machen mit Elon Musk als Minister. Und das hat er sich eben bei Milei abgeschaut. Ja, und da werden jeden Tag werden da Sachen dereguliert, Importvorschriften und so weiter. Und das wird natürlich auch ein Wachstum auslösen. Auf mittelfristige Sicht. Ja. Und das alles muss man sich auch vorstellen, ohne Mehrheit weder im Parlament noch im Senat. Ja, das ist also, er hat bis Juni kein einzelnes Gesetz verabschiedet. Da hat er das Ley Bases verabschiedet, was eben Privatisierung beinhaltet, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und so weiter. Ja. Aber alles gegen eine große Opposition, deren es größtes Anliegen ist, dass er scheitert. Ja, und die alles dafür machen, dass er scheitert.
Also, die Akutmaßnahme hat funktioniert. Er hat im Prinzip die Staatsausgaben untergebracht, damit die Inflation unter Kontrolle gebracht. Jetzt ist er bei 4% pro Monat. Ziel wäre wahrscheinlich 4% im Jahr. Er hat Einzelerfolge gehabt, siehe Wohnungsmarkt. Er hat das geschafft, trotz der schwierigen Opposition. Die Frage ist ja nur, das genügt ja nicht, vermutlich, um Argentinien dauerhaft zu sanieren. Ich meine, was sind denn die weiteren Maßnahmen, die er entweder schon ergriffen hat, die wir noch nicht besprochen haben, oder die in der Pipeline sind?
Ja, die nächste große politische Entscheidung ist die Parlamentswahl 2025. Wenn er da dann eine Mehrheit im Parlament bekommt, dann kann er all die Reformen machen, all die Liberalisierung und Privatisierung, die er machen möchte. Mhm. So. Sein größtes politisches Kapital bis jetzt ist, dass er versprochen hat, ich bringe die Inflation runter. Ich weiß, wie es geht. Ich bin Ökonomieprofessor. Ich weiß, wie es geht. Und er hat es gemacht. Das nächste wäre eigentlich, den CEPO aufzuheben, das heißt, die Kapitalverkehrskontrollen und den Wechselkurs freizugeben. Ja. Wenn er das jetzt sofort machen würde, weil der Marktpreis des Peso ist höher als eben der offizielle Wechselkurs, würde es eine Abwertung geben. Ja, also der Peso ist zum offiziellen Kurs überbewertet. Mhm. Ja, das heißt, würde er jetzt freigeben, gibt es eine Abwertung. Das heißt, es gibt eine einmalige Erhöhung der Inflationsrate und die ganze Tendenz, dass es Monat für Monat die Inflation runtergeht und die fallenden Inflationserwartungen würden dadurch gestört. Deswegen hat er es noch nicht gemacht und möchte warten, bis sich die Inflationsrate auf das Niveau der Vereinigten Staaten etwa anpasst. Er hat jetzt eine Emission Zero Politik bei der Zentralbank. Das heißt, es wird kein neues Geld mehr gedruckt, weder für das Defizit noch um Dollars anzukaufen. Das heißt, was jetzt passiert ist, wenn die Exporteure mit den Dollars kommen, die müssen sie bei der Zentralbank abgeben und in Pesos tauschen. Dann produziert die Zentralbank neue Pesos. Ja, die Exporteure verkaufen die zum offiziellen Kurs und die Zentralbank nimmt dann die Dollars und kauft die Pesos wieder am Markt zurück, damit es netto null ist. Sie kauft sie dann zum Marktpreis zurück, sodass die Zentralbank sogar dadurch einen kleinen Gewinn macht. Ein paar Dollars bleiben denen übrig. Genau die Differenz zwischen dem Marktkurs und dem offiziellen Kurs. Ja. Und so ist die Geldmenge eingefroren. Ja. Und dadurch soll die Inflation eben runterkommen. Das ist die makroökonomische Stabilisierung, die er braucht, um auch die Wahlen im nächsten Jahr zu gewinnen. Weil wenn er eine Mehrheit im Parlament hat, dann kann er eben genau das machen, was er bis jetzt nicht machen konnte. Zum Beispiel eine durchgreifende Arbeitsmarktreform. Alle Staatsunternehmen privatisieren. Ja, und so weiter. Das sind dann die nächsten Schritte.
Sie haben so nebenher gesagt, er ist halt Volkswirt. Ich meine, er setzt ja eigentlich nicht das um, also bei uns in Deutschland, wenn ich so Volkswirte höre im Radio, bei Interviews, die schlagen nicht vor, alle Staatsunternehmen zu privatisieren. Die sagen nicht, oh, Erhöhung des Angebotes hilft bei den Mieten, sondern die plädieren dann Mietpreisbremsen und Deckel und so weiter. Also das ist ja schon eine spezielle Lehre der Volkswirtschaftslehre, der Milei folgt.
Ja, ich möchte ja auch nicht Kollegen irgendwie schlecht darstellen, aber es gibt natürlich...
Das können Sie ruhig machen. In meinem Podcast ist alles möglich. Sie müssen es nur gut begründen.
Ja, es gibt unterschiedliche Denkschulen natürlich in der Ökonomie. Milei hängt der österreichischen Schule an. Das war nicht immer der Fall. Ja, er ist eigentlich von der Ausbildung her ein neoklassischer Ökonom, auch mathematischer Ökonom. Das heißt, da kennt er sich gut aus, Wachstumsökonom. Und dann hat er die österreichische Schule entdeckt, die eben vom individuellen menschlichen Handeln ausgeht und daraus deduktiv ökonomische Gesetze herleitet. So. Und diese Schule ist sehr eng verbunden, eben durch die Schlussfolgerung, zu der sie kommt, mit dem Liberalismus oder dem Libertarismus. Die Schlussfolgerung ist eben bei Staatsunternehmen, das Staatsunternehmen eben, weil die Lenker dieser Unternehmen nicht die Kosten tragen, für die Verluste aufkommen müssen, ja, viel ineffizienter sind als private Unternehmen, die mit ihrem eigenen Kapital haften. Ja. Also die Anreizstruktur ist völlig anders. Und deswegen kommt man eben zu dem Schluss, dass Staatsunternehmen ineffizient sind und die Unternehmer im Wettbewerb eben für viel bessere Resultate sorgen und die Bedürfnisse der Konsumenten viel besser befriedigen können. Die keynesianische Makroökonomie sagt eigentlich, ja, im Markt gibt es so das Gleichgewicht im Markt, das kann es Arbeitslosigkeit sein, deswegen muss der Staat mehr ausgeben, Fiskalpolitik machen oder Geldpolitik machen. Das ist natürlich etwas, was die Politik gerne hört. Ja. Keynes hat ja bekanntermaßen auch in seinem Vorwort zur allgemeinen Theorie, General Theory, in Deutschland geschrieben, dass man seine Politik viel besser in einem totalitären Staat umsetzen könnte. Die Politik hört das natürlich gerne, wenn ihr gesagt wird, ja, der Markt funktioniert nicht und Politiker, ihr müsst mehr ausgeben, ihr müsst höhere Steuern machen, ihr müsst Geld drucken, dann seid ihr die Guten, ja, und rettet die Gesellschaft. Ja, das hört man natürlich gerne. Und Ökonomen, die das verkünden, die stellt man natürlich auch gerne ein als Politiker. Ja, ein Ökonom, der dem Politiker sagt, nein, du musst die Ausgaben kürzen, du musst deinen Einfluss auf die Wirtschaft zurückfahren, du sollst weniger Macht haben. Das hört man natürlich weniger gerne. Ja. Und da gibt es natürlich dann gewisse Anreize, die dazu führen, dass an staatlichen Universitäten dann jene Lehren gelehrt werden, die dann weniger kritisch der staatlichen Aktivität gegenüber sind.
Das leuchtet mir ein. Aber es gibt ja wahrscheinlich historisch kein einziges Land, welches schon mal dem Weg der österreichischen Schule gefolgt ist, oder?
Ja, deswegen ist das ja auch wirklich eine Revolution. Das kann eine weltgeschichtliche Bedeutung haben. Ja, also die Wahl von Milei als libertärer, anarchokapitalistischer österreichischer Ökonom zum Staatspräsidenten ist für mich auf einer Linie zu sehen wie im Fall der Berliner Mauer. Weil das kann wirklich weltpolitisch etwas ändern. Weil wenn Milei Erfolg hat, ja, es ist ja nicht so, dass Argentinien andere Probleme hat als andere Staaten. Sie sind nur viel ausgeprägter. Ja, in Deutschland haben wir ja auch einen überbordenden Wohlfahrtsstaat. Wir haben ein Rentensystem, was nicht langfristig tragbar ist. Wir haben hohe Energiekosten, wir haben Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir haben eine hohe Staatsverschuldung. Ja, und Wir haben auch Probleme mit der Inflation gehabt und haben sie noch. Und das ist nicht nur Deutschland so, das ist auch in den Vereinigten Staaten so, das ist überall in der westlichen Welt so. Diese Tendenz hin zu mehr Staat und höherer Staatsverschuldung, die geht ja schon seit Jahrzehnten. So, und wenn es jetzt in Argentinien klappt, die Rezepte klappen, der österreichischen Schule, die liberalen Konzepte, wenn die da funktionieren, dann wird das natürlich eine unglaubliche Signalwirkung haben. Zunächst einmal in Lateinamerika, ja, aber dann auch weltweit. Ja, es hat ja schon Trump beeinflusst in dem Sinne, dass Trump gesagt hat, er wird einen Libertären in sein Kabinett nehmen. Dieses Deregulierungsministerium mit Elon Musk. Und Elon Musk twittert quasi täglich positive Sachen zu Argentinien. Die Davos-Rede, ja, das hat alles Signalwirkungen und das kann wirklich ein Gamechanger sein. Ist ja auch eben eine kulturelle Mentalität oder eine Änderung der Mentalität, ja, dass man nicht mehr glaubt, okay, der Staat wird's richten, sondern die Eigenverantwortung, die freiwillige Kooperation der Menschen, das ist eigentlich, was die Gesellschaft voranbringt.
Es leuchtet mir alles ein und ich folge Ihnen auch wirklich, um es handhabbarer zu machen. Also ich habe Ihr Buch wieder quer gelesen, aufgrund der Zeit. Sie beschreiben ja sehr gut da ausführlich die österreichische Schule. Vielleicht machen wir doch noch ein bisschen mehr, weil Sie haben gerade gemeint, ja, österreichische Schule sagt, Staatsunternehmen, Manager eines Staatsunternehmens hat nicht dieselben Anreize, darum macht er schlechter. Verstehe ich. Aber das ist ja nur ein Aspekt, das ist die Privatisierung. Ich meine, welche weiteren Aspekte sind denn auf der Agenda der österreichischen Schule und sind damit auch auf der Agenda eines Milleis, sollte er nächstes Jahr in der Tat die Parlamentswahlen gewinnen?
Generell ist ein ganz wichtiges Konzept der österreichischen Schule die Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung im Sozialismus. Dass eben der sozialistische Planer nicht die Informationen hat, die er bräuchte, um koordinierend in die Wirtschaft einzugreifen. Im hundertprozentigen Sozialismus gibt es eben keine Marktpreise. So, und dann kennt er eben nicht die Kosten und kann nicht die Kosten des Inputs mit dem Output vergleichen und er weiß eben nicht, ob es Gewinn oder Verlust gibt, ob der Verlust würde bedeuten, er verschwendet Ressourcen. Gewinn bedeutet, er setzt die Ressourcen gewinnbringend für die Gesellschaft ein. Aber ohne Marktpreise kann er eben nicht kalkulieren. Dann kann er keine Wirtschaftsrechnung betreiben. So, und das ist eben überall, in allen Bereichen, wo der Staat eingreift, hat er dieses Problem, dass er nicht wirklich berechnen kann, weil er eben die Preise verzerrt oder durch Regulierung eingreift, sodass die Wirtschaftsrechnung dann nicht mehr frei und einwandfrei funktionieren kann. Das heißt, es kommt überall da, wo der Staat eingreift, kommt es eben zu die, selbst wenn die staatlichen Lenker die besten Intentionen haben, ja, sie haben eben nicht, und das sagt eben Hayek und Mises, nicht die Informationen, die sie bräuchten, weil die zu weit weg sind, weil sie die gar nicht haben können und weil sie durch ihr Staatseingreifen eben auch die Grundlagen verzerren selbst, ja, durch Regulierung und Subventionen verzerren sie die Grundlagen, um da Berechnungen anstellen zu können. Und deswegen wird es da immer zu Verschwendung kommen, ja, sei das im Bildungssektor, sei das im Gesundheitssektor, ja, wenn das Gesundheitssystem staatlich ist, wie viele Krankenhäuser soll es haben? Ja, ein Krankenhaus pro Stadt oder eins pro Stadtteil oder in jeder Straße eins oder sollte jedem Apartment eins sein, ja, dann sind die Fahrzeiten natürlich kürzer. Also in dem Sinne, ja, warum eigentlich nicht, dass jeder sein eigenes privates Krankenhaus hat, ist doch für die Gesundheit gut. Ja klar, aber das hat Kosten. Ja, diese Ressourcen können nicht für andere Dinge benutzt werden. So, und wann weiß man dann, wann sind die Kosten höher als der Nutzen? Ja, das kann der staatliche Planer nicht wissen. Er kann nur ganz willkürlich entscheiden. So und so viele Krankenhäuser soll es geben. Im Markt würde eben der Prozess des Gewinnsuchens und des Vermeidens von Verlusten der Unternehmer dazu führen, ja, dass, wenn es zu viele Krankenhäuser gibt, dann gibt es eben Verluste, dann wird die Anzahl reduziert. Wenn es zu wenig gibt, ja, dann gibt es da hohe Gewinne, da wird da mehr investiert. Und so ist das in allen Sektoren.
Aber
jetzt eben.
Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Ich höre Ihnen jetzt zu und im Prinzip bin ich mit Ihnen einer Meinung. Aber ich könnte ja auch argumentieren, das ist ja auch alles ganz unsozial und das hängt ja vom Geldbeutel ab. Das ganze System hängt ja auch davon ab, wie viel Geld bin ich bereit, für Gesundheit auszugeben als Gesellschaft. Weil wir könnten ja sagen, die USA hat ja so ein System. Viele freie Krankenhäuser, sehr hohe Gesundheitskosten und gleichzeitig eine relativ schlechte Gesundheitsversorgung für die Bürger. Also, die haben gerade die Angebotsseite angeschaut, aber wie ist denn die Nachfrageseite im Gesundheitswesen? Ob ich krank bin oder nicht krank bin, kann ich meistens nicht selber entscheiden. Und die Therapien kosten unterschiedlich viel. Also muss ich dann auf der anderen Seite nachfrageseitig auch eine Budgetrestriktion irgendwie dann haben. Und wie kommt die zustande? Humanitär zustande?
Ja, das amerikanische Gesundheitssystem ist ja weit davon weg, freiheitlich zu sein. Es gibt einen großen staatlichen Sektor. Und es gibt halt große Regulierungen oder hohe Regulierungen, die eben die Kosten ungemein in die Höhe treiben. So generell ist es so, dass das Bedürfnis natürlich da ist nach mehr Gesundheit. Dem kann natürlich am besten Folge getragen werden, je reicher eine Gesellschaft ist. Ja, je reicher eine Gesellschaft ist, desto mehr Ressourcen können für die Gesundheit ausgegeben werden. Die Frage ist, wie sollen die ausgegeben werden? Soll der Staat entscheiden, welche Art von Gesundheitsversorgung es gibt, oder sollen die Menschen das entscheiden? Ja, weil der Staat, muss man sich ja klar sein, der kann ja nur Gesundheitsversorgung anbieten mit Ressourcen, die er vorher der Gesellschaft weggenommen hat. Ja? Mhm. Der ist ja nicht der Weihnachtsmann, der Neues aus dem Nichts schafft, sondern er nimmt erst uns die Ressourcen weg und sagt dann, ja, ihr könnt zu dem Krankenhaus gehen oder dem oder zu dem Arzt oder eben auch nicht. Die Alternative ist, dass die Ressourcen nicht weggenommen werden, sondern dass die Menschen selbst entscheiden, welche Art von Gesundheitsversorgung sie haben möchten, und dass es dann einen Wettbewerb gibt, der die Kosten eben senkt und es dann nicht zu dieser Verschwendung kommt. Oder es gibt ja auch sehr lange Wartezeiten im staatlichen Gesundheitssektor, habe ich mir sagen lassen. Also es ist ja nicht so, dass die meisten Leute damit sehr zufrieden sind. Ne? Das ist ja auch logisch.
Wir sind beim ersten Punkt noch bei Planwirtschaft. Ich wollte ganz gerne eine zweite Frage stellen im Zusammenhang. Sie sitzen zwar im sonnigen Spanien, aber Sie lesen wahrscheinlich auch ein bisschen deutsche Zeitungen und Medien, und Sie wissen, wir haben eine Energiewende. Und diese Energiewende ist ja sehr staatlich organisiert. Ich meine, aber gäbe es eigentlich eine Alternative? Könnte man nicht, kann man so eine Energiewende, so eine Transformation überhaupt dezentral organisieren? Oder sind es nicht so Ausnahmen, wo es nur der zentrale Planer machen kann? Also nochmal, Sie wissen, ich stehe sehr kritisch gegenüber der Energiewende, aber sind es nicht so ein paar Dinge, so gesamtwirtschaftlich oder auch Eisenbahnnetz, wo man sagen würde, wo die Routen langlaufen, das muss irgendwie zentral entschieden werden?
Also die Energiewende ist natürlich ein super Beispiel dafür, dass diese zentrale Planwirtschaft eben nicht funktioniert. Ja, man hat jetzt die Energiekosten in die Höhe geschnellt, Deutschland wird deindustrialisiert. Die Alternative ist eben, dass man ein freies System hat mit Wettbewerb, wo nicht der Staat sagt, wir müssen die und die Energie haben und die andere dürfen wir nicht haben, sondern indem die Leute selber aussuchen können und dann sich je nach ihren Präferenzen entscheiden. Und dann sind die Energiekosten eben viel geringer. Und Energiekosten sind eben ein elementarer Bestandteil in einer Marktwirtschaft, weil Energie braucht man ja für jede Produktion. Das heißt, mit einer teuren Energie sinkt der Lebensstandard der Gesellschaft zwangsläufig. Ja, also es ist elementar, eine billige Energie zu haben. Wie soll die aussehen? Wo liegt die Zukunft? Wo ist die beste Energiequelle mit den geringsten Kosten, die langfristig betrieben werden kann? Ja, das weiß eben der Zentralplaner nicht. Der Politiker weiß es nicht. Der ist nicht allwissend, der ist nicht Gott, sondern das wird eben im Wettbewerb gefunden. Ja, der Hayek sagt ja, der Markt ist ein Entdeckungsprozess. Ja, er entdeckt dann, was ist die beste, günstigste Energieform. Ja, und das weiß eben der Politiker nicht. Er kann es, das ist eine Anmaßung von Wissen, sagt Hayek, dass er meint zu wissen, ja, wir müssen jetzt alles Solarenergie machen und schalten alle anderen Kraftwerke ab. Das ist eine Anmaßung von Wissen. Ja. Natürlich gibt es dann auch Innovationen. Wenn die Kohleenergie zu teuer wird, ja, dann gibt es Innovationen, und dann wurde Erdöl der verbreiteste oder wichtigste Energieträger und so weiter. Und in der Zukunft wird es da auch weiter Innovationen geben, wenn eben Freiheit herrscht, dass man diese Innovationen machen darf und machen kann. Wenn der Staat alles in eine Richtung läuft, dann gibt es die Innovationen eben nicht. Und leider wissen wir dann gar nicht, was wir verlieren, weil wir wissen ja nicht, welche Innovationen es gegeben hätte, hätte der Staat nicht alles in diese eine Richtung gelenkt und die anderen alles andere ausgeblendet. Das heißt, da wissen wir leider nicht, welcher Reichtum da an uns verloren geht.
Das heißt aber im Klartext, dass Sie im Prinzip sagen, okay, der Staat macht einen CO2-Preis und setzt es. Internalisierung der externen Kosten. Da hätte ich gedacht, die österreichische Schule würde es auch eigentlich begrüßen, oder nicht?
Ja, dass die Eigentumsrechte müssen bewahrt werden. Aber es gibt da auch immer das Prinzip in dubio de pro reo. Und man muss auch beweisen, dass wirklich Eigentumsrechte geschädigt werden. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, okay, ich glaube, Sie könnten meine Eigentumsrechte schädigen und deswegen lege ich Ihnen eine Steuer auf. Ich muss Ihnen das schon beweisen, dass Sie mein Eigentum beschädigen. So, und dass CO2 mein Eigentum beschädigt, dass wenn Sie atmen und CO2 ausstoßen und deswegen mein Eigentum an Wert verliert oder beschädigt wird physisch, diese Kausalkette sehe ich nicht so ganz.
Okay, machen wir weiter. Also Sie haben gerade gesagt, also ein wichtiger Punkt der österreichischen Schule ist, sie glaubt nicht an den Planer, sondern sie glaubt an dezentrale Entscheidungen. Was wäre dann ein weiterer Aspekt?
Ein weiterer Aspekt ist die Zyklus oder die Wirtschaftskrisentheorie. Ja. Dafür hat Hayek ja auch den Nobelpreis gewonnen, aufbauend auf den Arbeiten von Ludwig von Mises, der da der Pionier war, dann 1973 starb und dann 1974 hat Hayek für seine Arbeiten zum Konjunkturzyklus den Nobelpreis bekommen und deswegen ist es eine wichtige Theorie und die geht eben auch auf die Kapitaltheorie zurück, weil die neoklassische Theorie sieht Kapital als eigentlich einen Buchstaben, der Buchstabe K, der homogen ist. Die österreichische Schule sieht die menschliche Handlung als eine Abfolge von Stufen, um ihr Ziel zu erreichen. Das heißt, man muss mehrere Stufen durchlaufen, um Konsumgüter herzustellen. Man muss erst das Eisenerz fördern, dann muss der Stahl gegossen werden, dann wird die Karosserie vom Auto hergestellt, dann kommt die Transportphase. Und wenn jede Stufe ein Jahr dauert, dann im fünften Jahr steht das Auto dann beim Einzelhändler und wird verkauft. Das heißt, die Produktion dauert Zeit. Und um diese Kapitalgüter aufrechtzuerhalten, braucht es eben Ersparnisse, reales Ersparnisse. Sonst, die Minenarbeiter müssen ja irgendwas essen. Ja? Und die wollen nicht fünf Jahre warten, bis das Auto verkauft wird. Das heißt, irgendjemand muss ihnen das vorschießen. Und das sind die Sparer, das sind die Kapitalisten. Und deswegen ist es enorm wichtig zu sparen. Der Keynesianismus sieht ja eigentlich Sparen als etwas Schlechtes, weil dann gibt es weniger Konsum. Die österreichische Schule nicht. Die sagt, okay, der Konsum geht zurück, die Leute sparen mehr. Das erlaubt es, mehr Kapitalgüter herzustellen. Ja, mehr Stufen noch da dran oder mehr Minen, dass das dann mehr Eisenerz hergestellt wird. Und dann in der Zukunft können deswegen mehr Autos dann produziert werden. Ja, die Leute sparen eben, um in der Zukunft mehr zu konsumieren. Das heißt, man kommt da zu einer konträren Sicht auf Konsum und Ersparnisse. Der Keynesianer sagt, der in der Krise, der Staat muss Konsum betreiben. Der Österreicher sagt das nicht. Der sagt, die Krise kommt aus anderen Gründen. Sparen ist gut, weil Sparen ermöglicht die Produktion von Kapitalgütern und deswegen eine produktivere Produktion. Und die Krise kommt, weil der wichtigste Preis in der Marktwirtschaft, das ist der Zins, ja, verzerrt wird durch die Produktion neuen Geldes. Dass das Bankensystem, ja, angeleitet von der Zentralbank, neues Geld schafft, im Kreditmarkt einspeist und dadurch der Zins sinkt, ohne dass mehr gespart worden wäre. Ja. Wenn mehr gespart wird, dann sinkt der Zins auch, wenn es mehr reale Ersparnisse gibt. Aber in dem Fall wird einfach neues Geld produziert und der Zinssatz sinkt künstlich und verzerrt das Signal für die Unternehmer, die investieren, als ob es mehr Ersparnisse geben würde, öffnen mehr Minen, aber es gibt eben nicht mehr Ersparnisse. Die Leute wollen konsumieren, die wollen das Auto eben jetzt doch schon kaufen. Dadurch steigen dann die Konsumgüterpreise und die Minen machen Verluste. Und dann kommt es zur Wirtschaftskrise. Ja? Also es kommt zur Krise, weil letztendlich zu wenig gespart wurde in Proportion zu den Investitionen, die unternommen wurden.
Genau, aber das hieße doch eigentlich, dass dann im Prinzip Milei sagen sollte, die argentinischen Banken können keine Kredite mehr schöpfen. Es müsste eine Kontingentierung der Kreditvergabe geben in Argentinien.
Sie können nur Kredite vergeben, wenn sie vorher auch Geld bekommen haben. Also wenn jemand gespart hat und sagt dann, ja, kauft eine Anleihe von der Bank, fünfjährige Anleihe. Also
er will jetzt im Prinzip zu einem Modell, zu dem Modell, was wir in der Schule eigentlich alles lernen, wie es sei, wie es aber nicht ist. Dass erst gespart werden muss für Investitionen. Und die Frage ist dann, für mich ist es dann so eine Art Vollgeldsystem, das dann vorgeschwebt. Das ist ja im Prinzip dann ein System, wo nur noch staatliches Geld existiert und keine private Geldschöpfung.
Ja gut, das Vollgeldsystem ist noch ein bisschen anders, weil da meist wird die Zentralbank da belassen und die Zentralbank soll auch noch weiterhin neues Geld herstellen.
Ja. Okay, wie soll es denn bei den Österreichern sein?
Ja, da braucht es keine Zentralbank, aber eben eine hundertprozentige Reservedeckung, sodass das Bankensystem eben nicht mehr neues Geld aus dem Nichts schaffen kann und dadurch den Zinssatz senken kann und noch die vielen anderen weiteren Probleme, die es dadurch gibt, weil es wird der Staat finanziert und so weiter und so fort. Dann braucht es keine Zentralbank mehr, weil dann braucht man die Banken nicht mehr in der Krise zu retten, weil sie haben immer das, selbst wenn es einen Bankensturm gibt, ist das Geld immer da, per Definition, weil sie das eben nicht weiter verleihen dürfen. So, dann braucht es auch keine Zentralbank mehr, um die zu retten, die Banken. Milei hat das ja schon eingeführt, dann gibt es Währungsfreiheit. Das heißt, die müssen das staatliche Geld nicht benutzen. Ja, Es wird manchmal von Dollarisierung gesprochen. Das stimmt jetzt nur ungefähr, weil es die praktische Auswirkung wäre. Aber eigentlich möchte er Währungsfreiheit. Das heißt, Sie können in Argentinien mit Gold bezahlen, mit Silber, mit Bitcoin, mit Euros, mit Dollars und mit Pesos. Ja, das heißt, die Nutzer, die Geldnutzer entscheiden dann letztlich, welches Geld sie benutzen werden. Im Moment sieht es so aus, als würden sie Dollars benutzen, weil die Argentinier, die sparen jetzt schon in Form von Dollars und rechnen auch in Dollars. Ja, das heißt, wenn man in so einer Situation wie Argentinien jetzt ist, eine Währungsfreiheit einführt, dann entspricht das sozusagen einer Dollarisierung, dass die Leute beginnen, eben die Dollars zu benutzen. Ja, aber es heißt eben nicht, dass sie dann für immer bei den Dollars bleiben müssen, sondern es können ja auch dann, wir können auch dann Edelmetalle benutzen oder Kryptowährungen und so weiter.
Ich sehe es aber auch, wir hätten nur Pesos, dann hätten wir doch die Welt, wäre eine Welt, wo die Geldmenge nicht mehr wächst, oder? Wir hätten im Prinzip eine einmal festgesetzte Geldmenge. Und es hieße, ja, eigentlich, ich meine, wenn man es durchdenkt, die große Argumentation derjenigen, die sagen, ach, lass uns mal das Geldmenge atmen und immer wachsen lassen, ist ja, dass es einfach den Wirtschaftsprozess erleichtert. Weil wenn Sie eine stabile Geldmenge haben, dann müssten Sie ja eigentlich zu einer Welt kommen, wo Sie ständig fallende Preise haben.
Ja, das ist in der Tat ein häufig gehörter Einwand. Ich habe ja darüber, das ist ja eines meiner Hauptthemen. Ja, ich habe ja darüber promoviert, über die Deflation. Und dann der Titel des veröffentlichten Buches heißt dann In Defense of Deflation. Ja, und daraus kann man schon ablegen, dass es aus meiner Sicht ist es eben ein großer Mythos, dass man die Geldmenge erhöhen müsse, damit die Wirtschaft irgendwie flüssiger laufen würde. Ja, es gibt ja auch viele historische Beispiele dafür. Ja, also wenn die Geldmenge nicht weiter wächst und es kommt zu Wirtschaftswachstum, dann sinken eben die Preise. Ja, und für sinkende Preise hat es im 19. Jahrhundert, war das gang und gäbe sozusagen. Selbst in den 50er Jahren gab es Deflation, weil eben das Wirtschaftswachstum im Wirtschaftswunderland Deutschland dann höher war als die Geldmengenerhöhung. Ja, und das ist kein Problem, vor allen Dingen, wenn es aufs Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist, weil es werden eben, die Unternehmen verkaufen eben, wenn sie produktiver sind, die Unternehmen, dann mehr Einheiten verkaufen, ja, dann sinken die Preise, aber es bedeutet eben dann nicht, dass der Umsatz von ihnen sinkt, weil sie verkaufen ja auch mehr und sie haben trotzdem hohe Gewinne, weil sie die Kosten senken, ja.
Aber die Gehälter müssen noch sinken dann und die Renten.
Es gibt ja Produktivitätszuwachs, ja, deswegen gibt es ja das Wirtschaftswachstum, ja, und dieser Produktivitätszuwachs, wenn die Arbeitsproduktivität steigt, die Grenzarbeitsproduktivität steigt, dann steigen real auch die Löhne. Das heißt, nominal würde dann vielleicht gar nichts passieren, ja. Das heißt, man müsste die Löhne noch nicht mal anpassen, weil die Löhne dann real automatisch steigen durch das Absinken des Preisniveaus.
Weil sie mehr Kaufkraft haben, okay. Ich verstehe Sie und ich weiß in der Tat, USA, 19. Jahrhundert, gab es lange Phasen Deflation bei hohem Wachstum, ganz klar. Ist natürlich trotzdem auch ein Problem für diejenigen, die Schulden haben, logischerweise. Das sagen Sie, aber ist auch kein Problem, weil die ja mehr Menge verkaufen und dann nehmen sie mehr ein und können ihre Schulden trotzdem bedienen. Das ist ja im Prinzip das, was Sie gerade gesagt haben. Wenn ein Unternehmen was geliehen hat, dann produzieren sie mehr und können die Schulden bedienen.
Und es gibt ja auch die Gläubiger. Ne? Die Gläubiger können mehr konsumieren und investieren.
Also generell niedrigeres Zinsniveau wäre wahrscheinlich die Folge. So, okay, wir haben das verstanden. Wir wollen deregulieren, der Staat nimmt sich zurück, wir haben das Geldwesen privatisieren. Was würden Sie noch erwarten, was Millet macht bei der Umsetzung der österreichischen Schule nach einer gewonnenen Parlamentswahl?
Ja, wie gesagt, er hat da mehrere Phasen von Reformen. Ja, die erste war eben die makroökonomische Stabilisierung. Das ist noch nicht abgeschlossen. Dann kommt gleichzeitig könnte man das unterstützen mit einer Deregulierung. Das hat die Opposition versucht zu verhindern. Hat es nur einige Sachen gegeben durch die Dekrete, aber die Dekrete kann er nur im Notfall machen, Notstand. Das heißt, er kann nicht eine Arbeitsmarktreform machen. Er wollte es tatsächlich, aber das Verfassungsgericht hat gesagt, nee, das ist nicht urgente, kein Notstand. So. Das heißt, die zweite Phase ist Deregulierung, Privatisierung, ja. Und in der dritten, vierten Phase wird es dann an die Privatisierung des Vorsorgestaats gehen, sage ich mal. Ja, also das heißt das Bildungssystem und das Gesundheitssystem. Aber dazu muss es erstmal Wirtschaftswachstum geben und das muss nachhaltig sein, damit sowas gemacht werden kann ohne soziale Konflikte. Ja. Und das Rentensystem müsste natürlich auch umgestellt werden auf ein kapitalgedecktes Rentensystem.
Ja gut, so eine Umstellung ist ja schwer. Ich meine, wir haben in Deutschland jetzt das gesehen, bei uns wird gesagt, oh, da wird so eine Aktienrente eingeführt, 10 Milliarden, oh, Casino-Rente und ähnliches. Ich meine, das sind da Kleckerbeträge. Ich weiß jetzt nicht, wie die Demografie in Argentinien ist, glaube ich, besser als bei uns, aber so eine Umstellung ist ja auch unglaublich teuer, weil wir eine Phase haben, wo quasi doppelt eingezahlt werden muss. Oder wie würde man sowas machen?
Ja, man kann die eingezahlt haben, nicht einfach dann ins Nichts fallen lassen. Deswegen muss eine Generation dann tatsächlich sozusagen zweifach bezahlen. Ja, aber in Chile hat man es ja zum Beispiel gemacht. Ja, da wurde auch die Option gegeben, ihr könnt im staatlichen Rentensystem drin bleiben oder, also die jetzt noch Werkstätigen, oder ihr könnt ins Private gehen und für euch selbst etwas ansparen, was euch dann gehört und was euch nicht weggenommen werden kann. Übrigens hat die Kirchner-Regierung solche privaten Rentenfonds verstaatlicht. Eine der Vorgängerregierungen, ja. Das kam nämlich vor kurzem nochmal auf in der Diskussion, dass die Opposition gesagt hat, ja, die Renten sind nicht hoch genug. Und dann hat, natürlich haben die von der Milei-Partei gesagt, ja, ihr habt die enteignet vor 10 Jahren oder wann es genau war, das weiß ich jetzt nicht. Also die eine Generation muss zweimal zahlen. Und deswegen sage ich, ist es wichtig, dass es Wirtschaftswachstum dafür gibt. Ja, es lohnt sich in jedem Fall, weil das staatliche Rentensystem ist eben ein falsches Substitut für Kapitalakkumulation. Die Leute meinen, sie würden sparen, aber in Wirklichkeit wird das Geld direkt weitergeleitet an die Rentner, die es konsumieren. Ja, das ist was ganz anderes, wenn ich jetzt wirklich spare und es investiere in Anleihen oder in Unternehmen, weil dann wird ja ein realer Kapitalstock angesammelt. Und das ist ja gerade das, was das Wirtschaftswachstum da möglich macht, wie ich erklärt habe, ja, dass dann die Leute sparen, es gibt mehr Kapitalgüter, mehr Minen und es wird produktiver. Und Chile, wie gesagt, hat es ja vorgemacht und auch UK, dass man so etwas einführen kann, selbst wenn noch dass dieses staatliche Umverteilungsrentensystem, Umlagesystem gibt.
Machen wir gleich kurz zum Abschluss mal einen Blick nach Europa und Deutschland, haben letztes Mal auch gemacht. Es gibt jetzt gerade den Bericht von Mario Draghi zur Lage der Europäischen Union. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was dazu gelesen haben. Das ist jetzt gerade erst erschienen. Also ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint, aber wir haben das diese Woche gerade erst, wo wir sprechen. Und da kommt man so raus, der Staat muss große Investitionsinitiative machen. Wir brauchen quasi Investitionen staatlicherseits, 5% vom Bruttoinlandsprodukt, mehr als der Marshallplan über mehrere Jahrzehnte, um Europa und Deutschland wieder voranzubringen. Das ist die Aussage von Draghi. Der BDI, der Deutsche Industrielobbyverband, hat Ähnliches gesagt. Wenn Sie Ihr Buch jetzt verschenken, Sie sollen es nicht verkaufen, aber wenn Sie es verschenken würden, Sie würden es jetzt ja so Frau von der Leyen schicken und Herrn Scholz und dann Habeck und so weiter. Welche Kapitel wären die wichtigsten? Ich meine, was würden Sie sagen, sollten wir eigentlich als erstes selber jetzt von der österreichischen Schule anwenden, nachdem es uns ja noch nicht so schlecht geht wie in Argentinien, muss man auch sagen, glücklicherweise.
Ja, es gibt ein Kapitel, wo ich vergleiche Ludwig Erhard mit Javier Milei. Ja, wir bräuchten einen neuen Ludwig Erhard in Deutschland. Wir haben ihn schon einmal gehabt. Ja, ein Unterschied ist natürlich, dass Javier Milei demokratisch gewählt wurde. Und er wurde gewählt, auch weil er erklärt hat, was er machen würde. Ja, während er hat durch glückliche Zufälle, sagen wir es mal so, in eine Position geraten ist, wo er sozusagen als Wirtschaftsdiktator dann die notwendigen Reformen durchgeführt hat und es da aber Widerstand der Bevölkerung gab, den einzigen Generalstreik sogar. Das heißt, die Bevölkerung war dagegen und erst als sie dann gesehen hat, nach einiger Zeit, dass es funktioniert, hat sich die Stimmung gekippt in Zustimmung für Ludwig Erhard. Ja, bei Milei ist es, wie gesagt, anders. Er hat es vorher den Leuten erklärt, was gemacht werden muss und sie haben ihm geglaubt und jetzt macht er das und deswegen hat er auch immer noch die Zustimmung. Ja, und so einen Ludwig Erhard bräuchten wir eben auch wieder in Deutschland oder einen Javier Milei, meinetwegen. Ja, der eben die Staatsquote enorm zurücknimmt. Ja, der Pacto de Mayo, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist der Mai-Pakt auf Deutsch übersetzt. Da haben viele Gouverneure und so auch der Opposition unterschrieben, sich zu einem allgemeinen Programm verpflichtet, um langfristig Argentinien nach vorne zu bringen. Ja, und sowas könnte man natürlich auch in Deutschland gut gebrauchen. Und ein Punkt da ist, die Staatsquote auf 25% zurückzubringen. Ja, das wäre zum Beispiel auch.
Von wie viel?
Und ich glaube, das liegt auch in den 40er-Bereich, ja. Das wäre natürlich auch in Deutschland etwas, wo man, wenn man die Staatsquote zurückbringt, ja, und dann den Privaten, ja, den Bürgern mehr Luft zum Atmen lässt, ja, und dann auch dereguliert. Das Ley Bases zum Beispiel, das hat über 300 Gesetze, ja, die Deregulierungsgesetze, ja. die auch noch Platz lassen für weitere Deregulierungsgesetze, sodass das die anspruchsvollste Reform Argentiniens seit Menem ist. Ja. Er sagt selbst 8-mal umfangreicher oder ambitiöser als die Reform von Carlos Menem in den 90er Jahren, die Argentinien ja damals schon vorangebracht hatten. So, also man braucht einen radikalen Staatszurückstutzer und Freiheitsvergrößerer in Deutschland, der dereguliert, der privatisiert, der das Geldsystem, okay, das ist noch ein ganz anderes Thema, das Geld und komplizierter, weil wir den Euro haben, ne, weil da noch andere drin hängen. Ja, aber das Geldsystem ist natürlich auch ein Problem. Also Währungsfreiheit einzuführen wäre natürlich auch was Tolles in Deutschland, aber ich weiß nicht, wie das so einfach geht mit dem Euro.
Ja gut, das wäre ein eleganter Weg, um sich aus dem Euro partiell zu verabschieden.
Ja, und die Staatsausgaben zurück, das ist, glaube ich, ja, essentiell, dass die Staatsausgaben zurückgefahren werden, weil dann haben wir das ganze Problem mit dem Defizit und den Staatsschulden. Das verzerrt natürlich unheimlich das ganze Wirtschaften. Ja, das verzerrt die Preise, dadurch, dass die Geldmenge immer weiter erhöht werden muss und so weiter.
Professor Barkus, es war super. Ich habe gar nicht gedacht, als wir im Februar gesprochen haben, dass wir so schnell wieder sprechen würden. Anlass natürlich jetzt ein neues Buch, wünsche ich viel Erfolg damit, aber natürlich auch irgendwo schon der Anlass, dass Milei länger durchgehalten hat, als viele seine Kritiker erwartet haben. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube mal so, spätestens wenn er nächstes Jahr wirklich die Wahlen gewinnen sollte, müssen wir nochmal miteinander reden, weil dann wird es ja echt ernst. Wie gesagt, ich fand es so spannend. Vielen Dank für Ihre Zeit. Fortsetzung im nächsten Jahr, je nach Wahlausgang. Einverstanden?
Einverstanden, ja. Herr Stelter, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Leute in Deutschland mitbekommen, was da in Argentinien passiert, weil es wirklich ein Paradigmenwechsel, ja, eine neue Ära kann da beginnen und da sollte man informiert sein.
Das finde ich auch. Darum machen wir diesen Podcast. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Soweit mein Gespräch mit Professor Philipp Barkus. Halten wir fest. Hier in Deutschland wird Milei heftig kritisiert. Man denke an die Zitate am Anfang dieses Podcasts. Aber generell in den Medien kommt er schlecht weg. Dabei wird vergessen, dass er ein Land übernommen hat, welches seit Jahrzehnten in einer immer tieferen Krise steckt. Abgewirtschaftet von Politikern aller Couleur. Und es wird auch gerne vergessen, dass er im Wahlkampf genau das angekündigt hat, zu tun, was er jetzt tut. Umgekehrt gibt es in Deutschland wohl keinen Ökonomen, der so viel in den Medien zitiert wird und zu hören ist wie Marcel Fratscher. Zu allem kann er etwas sagen und immer findet er die Politik von SPD und Grünen richtig. Beides sind Ökonomen, Milei und Fratscher. Der eine, Marcel Fratscher, sieht im Staat die Lösung für alles. Der andere, Javier Milei, sieht im Staat das Problem. Noch ist Deutschland nicht so abgewirtschaftet wie Argentinien. Das dauert, wie wir in Argentinien beobachten konnten, Jahrzehnte. Aber wir sind auf dem Weg, wie an dieser Stelle schon im Podcast im Februar diskutiert. Insofern wäre meine Frage zum Abschluss, wo ist die Stimme der ökonomischen Vernunft in Deutschland, die mehr in den hiesigen Medien zu Wort kommt? Es kann doch nicht sein, dass wir uns darüber freuen, dass Deutschland deindustrialisiert und ich die Frage aufwerfen, ob das Vertreiben von energieintensiver Industrie nicht nur existierende Industrien betrifft, sondern auch die vermeintlichen Zukunftsindustrien, auf die wir alle unsere Hoffnung setzen sollten. Wie gesagt, ich würde stimmen, ja, es gebe einen Gegenpol zu Herrn Fratscher in der öffentlichen Diskussion. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Wie immer freue ich mich auf Feedback, Fragen und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.